Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute hörst du eine Sammlung von kurzen Interviews vom Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie 2024 in Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Marcia, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Du bist gerade auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin. Und weil wir nicht da sein können, sind wir total froh, mit dir sprechen zu können. Wir haben ja auch noch ein paar andere aus dem Team der Uniklinik Düsseldorf, die für uns so ein bisschen spitzeln und spionieren vor Ort. Marcia, hast du Lust, dich einmal kurz vorzustellen und zu erzählen, wer du bist und was du machst?
Mein Name ist Marcia Gazis. Ich bin Biologin und leite zusammen mit Dr. Marc Pawlitzki die Studienambulanz bei uns im Universitätsklinikum Düsseldorf.
Marcia, ihr habt ja einen Preis bekommen. Könntest du einmal erzählen, was das für ein Preis ist und was für ein Projekt von euch da ausgezeichnet worden ist?
Ja, das ist korrekt. Und zwar direkt am ersten Tag der DGN haben wir die große Ehre erfahren, einen Pflegepreis absagen zu dürfen. Und zwar geht es um das PNS-Programm, NERS-Programm. PNS steht für Erkrankungen des peripheren Nervensystems, also jetzt speziell das Pendant zur MS-NERS. Versuchen wir jetzt gerade bei uns am UKD das PNS-NERS-Programm, also Pflegende, die Interesse haben, Patienten und Patientinnen mit Erkrankungen des peripheren Nervensystems zu begleiten und auch zu betreuen. Genau.
Warum denkst du, ist dieses Programm so wichtig?
Also bei PNS-Erkrankungen, das sind meistens sehr seltene Erkrankungen. Und wenn man sich so die Deutschlandkarte anschaut, sind natürlich MS-Zentren sehr weit verbreitet. Anders sieht es aus bei PNS-Zentren, also spezialisierten Zentren, die halt Erkrankungen des peripheren Nervensystems behandeln, wie zum Beispiel Myasthenie oder andere seltene Erkrankungen. Die sind halt sehr rar gesät. Deswegen versuchen wir jetzt auch ein bisschen den Hotspot darauf zu setzen mit unserem PNS-NERS-Programm. Genau.
So ganz kurz, wie sieht diese Ausbildung, so nenne ich es jetzt mal, wie sieht die aus? Also welche Stationen durchläuft man, wenn man die bei euch machen möchte?
Das ist halt multidisziplinär. Der oder die Interessentin, die kommt erstmal zu uns in die MS-Ambulanz, um halt so das ganze Prozedere, Reden mit den Patienten und so zu erlernen oder überhaupt zu dem Aufbau einer Ambulanz. Dann kommt die zu uns in die Studienambulanz, um halt die neuesten Studien kennenzulernen, also Medikamente oder Anwendungen von Medikamenten an diesen sehr seltenen Erkrankungen. Und dann kommt die auch zum Beispiel in unsere allgemeine neurologische Ambulanz, wo diese Patientinnen primär behandelt werden. Und dann sind halt Stationen angedacht, wie zum Beispiel Interessengruppen von Patientinnen oder soziale Institutionen, weil man das auch miteinander irgendwie verknüpfen sollte, alles. Also das ist irgendwie so holistisch gedacht.
Angenommen, jemand, der jetzt gerade zuhört, hätte Interesse an dem Projekt. Ja. Was muss der oder diejenige machen?
Die könnte uns zum Beispiel per E-Mail kontaktieren unter die E-Mail-Adresse neuro-studien@med.uni-düsseldorf.de. Und wir warten auf die Anregungen von Interessenten.
Ich werde die E-Mail-Adresse nochmal verlinken in den Shownotes. Marcia, du hast gesagt, du leitest die Studienambulanz in der Uniklinik Düsseldorf, was die neurologischen Studien betrifft. Du bist Diplom-Biologin. Was hast du alles schon Spannendes gesehen auf dem Kongress?
Ich muss sagen, der Fokus diesmal ist sehr neuroimmunologisch gesetzt, was mir sehr entgegenkommt, weil mich auch mehr so die Forschungsergebnisse interessieren und nicht so weniger der klinische Aspekt. Ich meine, gut, ich habe ja jetzt zum Beispiel gerade den Presidential Lecture für, also die sind sehr allgemein gehalten, diese Presidential Lectures, was für mich als eine Person, die halt nicht so im klinischen Alltag zu tun hat, sehr interessiert. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich auch an Studien interessiert, sprich KT-Zellen zum Beispiel und andere sehr interessante Aspekte, neue Medikamente, vor allem die ganzen Actions of Mood, also sprich die mechanistischen Seiten der Medikamentenentwicklung. Das interessiert mich schon sehr.
Ich würde sagen, viel Spaß noch, Marcia. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünschte, ich könnte da sein, aber wir haben schon gesagt, wir versuchen uns nächstes Jahr mal vor Ort zu treffen.
Ja, das freue ich mich schon drauf. Sehr gut.
Das würde mich sehr freuen.
Danke.
Marcia, mach's gut. Vielen, vielen Dank.
Tschüss.
Ja. Ciao. Dann sage ich herzlich willkommen, lieber Muriel. Danke, dass du dir heute kurz Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Du bist auch auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin. Und wir nutzen die Gelegenheit, um so ein bisschen zu hören, was du gemacht hast, was du gehört hast, was du gelernt hast. Muriel, du hast selber einen kleinen Vortrag gehalten. Hast du ganz kurz Lust, dich vorzustellen und zu erzählen, worum es in diesem kurzen Vortrag ging bei dir?
Ja, klar, sehr gerne. Also vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich auch hier mit dabei sein darf. Das ist echt ein super cooles Projekt, was, glaube ich, auch viele Breiten erreicht. Genau, ich bin Muriel Schrad aus von der Unimedizin in Mainz, noch in der Facharztweiterbildung und spezialisiere mich ein bisschen, also mache Forschung und auch Therapie, insbesondere in der MS. Das ist so mein Hauptsteckenpferd. Ja, ich bin jetzt hier auf dem DGN-Kongress die ganze Woche auch und habe viel erlebt. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Einerseits habe ich gestern einen kleinen Kurzvortrag gehalten im Rahmen der E-Poster-Präsentation, aber habe auch viele Vorträge gesehen, die einfach sehr inspirierend und sehr spannend waren.
Nimm uns einmal kurz in die Präsentation von deinem E-Poster mit rein. Um was ging's da? Was habt ihr da besprochen? Was habt ihr herausgefunden vielleicht sogar?
Ja, also das war eine kurze Zwischenanalyse von einem laufenden Projekt, einfach von der Beobachtung bei uns in der MS-Ambulanz. Und zwar ging es um den Vergleich der Nebenwirkungsprofile zwischen subkutan und intravenös verabreichten CD20-Antikörpern in der Multiplen Sklerose. Wie ja viele wissen, ist vor 2 Jahren auch eine subkutane Applikationsform zugelassen worden für die MS. Da ist natürlich total spannend. Also die CD20-Antikörper in der MS selbst haben ja die Therapie fast schon revolutioniert. Aber jetzt, was ist jetzt der Mehrwert oder gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen dem subkutanen oder der intravenösen Verabreichung? Was wir eigentlich bisher so zeigen konnten, also es sind bisher erst so zwischenzeitliche Beobachtungen und wir werden da nochmal weiter natürlich in die Tiefe gehen, aber die Nebenwirkungen, die jetzt von den Patienten und Patientinnen berichtet wurden, waren primär natürlich bei den subkutanen eher so ein bisschen erkältungsähnliche Symptome, wobei das bei den intravenös verabreichten CD20-Antikörpern eigentlich eher so eine Müdigkeitssymptomatik um die Infusionstherapie herum waren. Beide Gruppen berichteten aber, dass die Nebenwirkungen im Laufe der Zeit mit der Länge der Therapie häufig abnehmend waren, also insbesondere auch aus dem klinischen Alltag hört man das auch viel, gerade von den subkutanen Therapien, dass das bei dem ersten Mal relativ ausgeprägt ist, aber dann stetig abnimmt. Dann haben wir uns bei diesen Patienten auch die Immunstatus-Zusammensetzung angeguckt, also welche Zellen sind vorhanden, wie ist das Immunsystem beeinträchtigt. Und da konnten wir bisher zeigen, also natürlich die CD19-positiven B-Zellen, die ja durch das Medikament abgetötet werden. Also das Medikament wirkt zwar bei CD20, aber CD19 ist bei allen B-Zellen vorhanden. Und CD20 dann ab dem zweiten Stadium bis zum vorletzten Stadium der B-Zellen. Und somit messen wir in unserer klinischen Routine immer die CD19-Anteile in den Lymphozyten, also in den weißen Blutkörperchen, und konnten zeigen, dass die natürlich bei beiden abfallen. Bei den Subkutans applizierten, was alle 4 Wochen gegeben wird, so ein bisschen stetiger und im Mittel ein bisschen niedriger als bei den intravenösen, wo es ja eher Intervalltherapien sind. Die anderen zellulären Zusammensetzungen, wie jetzt zum Beispiel CD4-positive T-Zellen, die ein bisschen ansteigen, oder auch CD8-positive T-Zellen, oder auch die eigentlich gleich bleiben, oder auch die Lymphozyten, die ein bisschen abfallen. Das war ziemlich vergleichbar zwischen beiden Therapien. Und ebenso, was auch relativ wichtig ist für unsere Patientinnen und Patienten, die ja häufig auch langjährige Therapien brauchen, war es auch so, dass die IgM-Spiegel, die bei beiden Therapien gleich abfallen. Das ist jetzt natürlich, wie gesagt, noch sehr vorläufig, aber es ist doch sehr vergleichbar zwischen den 2 Medikamenten.
Das heißt, von der Wirksamkeit und von den Nebenwirkungen ist das so ungefähr ähnlich, sage ich jetzt mal. Gibt es irgendwelche, Entschuldigung, du wolltest was Einschränkendes sagen?
Ich wollte nur kurz sagen, die Wirksamkeit jetzt auf die Erkrankung selbst haben wir bisher noch nicht untersucht. Okay. Also ob jetzt Schübe oder auch eine Progression, die subkutan ist nicht für die progressive MS zugelassen, aber das EPV ja, ob das jetzt einen Einfluss hat, das können wir jetzt gerade noch nicht sagen. Nur auf die zelluläre und die Nebenwirkungsprofile.
Das ist natürlich wichtig zu sagen. Was mich als niedergelassener Neurologe auch nochmal interessieren würde, ist die Frage, inwiefern das vielleicht für die Patientinnen und Patienten praktikabler ist, die intravenöse im Vergleich, die intravenöse Applikation im Vergleich zu subkutan. Ist das vielleicht einfacher? Kann man das vielleicht sogar im Home-Treatment-Setting machen? Oder wie ist das?
Also das ist jetzt unsere Erfahrung, vor allem aus der MS-Ambulanz, die subkutan applizierte Form. Das ist halt das Tolle eigentlich daran. Ne? Wir machen die Erstgabe bei uns unter Überwachung, also 1 Stunde nach Gabe. Aber selbst die erste Gabe ist ja mit einem Pen ganz einfach. Das machen die Patienten bei uns schon selbst. Also wir sind dabei und erklären es, aber das machen die schon selbst. Und danach machen die das alles zu Hause. Bei der intravenös verabreichten Gabe ist es natürlich, die müssen zu uns immer kommen und sind dann meistens so ein paar Stunden schon mit der Therapie beschäftigt, weil die Infusion ja jetzt auch nicht im super schnell durchlaufen darf. Das ist für den Alltag für junge, lebensstehende Patienten natürlich und Patientinnen natürlich schon relevant. Andererseits für uns in der Ambulanz ist es auch immer schön, wenn wir unsere Patienten regelmäßig sehen, gerade unter so hocheffektiven Therapien. Und man muss dann schon überlegen, dass man die nicht aus den Augen verliert. Also dass trotzdem regelmäßige Laborkontrollen und auch regelmäßige klinische und radiologische Kontrollen erfolgen.
Ja, voll spannend. Auch wenn ich jetzt so, das hat jetzt einen anderen Kontext, aber wenn ich jetzt so an die intravenöse und subkutane Applikation von IVIX denke, das ist ja so ein ähnliches Setting, ne, wo man da immer dran denken muss, ist das vielleicht möglich, das in ein subkutanes Applikationsschema zu bekommen. Egal, aber das ist schon mal super spannend. Muriel, was hast du denn noch so auf dem Kongress gesehen? Also gab es so ein paar Vorträge oder Sessions, die dir im Gedächtnis geblieben sind? Gab es vielleicht sogar eine Sache, die du ganz besonders gelernt hast, mit nach Hause nimmst?
Also ehrlich gesagt habe ich schon so ein bisschen auch als Vorbereitung hier auf unser Gespräch so ein bisschen mir aufgeschrieben, welche Highlights ich so jetzt auch gelernt habe. Wie gesagt, ich bin ja jetzt noch keine Fachärztin, aber schon ein paar Jahre dabei. Aber hier auf der DGN sieht man nochmal ganz andere Eindrücke. Also bei uns in MS ist oder in Mainz ist es natürlich auch viel MS und hier habe ich mich dann auch so ein bisschen anderswo umgeguckt. Genau, und da einerseits war es schon auch spannend, gab es hier viel auch um das Post-Covid-Syndrom, ist ja auch gerade für die Community relativ interessant. Und hier gab es schon ein paar Studien, die gezeigt haben, es gibt auch objektivierbare Dinge, wie zum Beispiel durch eine Pupillometrie oder posturale Tachykardie, die man wirklich auch darstellen kann. Aber es wurde auch nochmal dargestellt, was uns, glaube ich, auch vorher ziemlich bewusst war, dass es einfach ein Overlap zwischen ganz, also ich meine, andere postinfektiöse Zustände machen ähnliche Symptome und Zustände wie jetzt Covid. Und auch, dass es einen großen Overlap mit psychiatrischen Erkrankungen hat. Das fand ich aber trotzdem nochmal ganz spannend. Gab es hier, glaube ich, auch so mindestens 3 Sessions drüber, jedenfalls in Teilen. Dann habe ich mir noch ein bisschen was Infektiöses angeguckt. Da habe ich jetzt nur so kleine Highlights, aber fand ich ganz spannend. Extrahepatische Manifestation von der Hepatitis C in neurologischen Gebieten, also im Rahmen von einer Vaskulitis oder auch einfach Depression und Fatigue ohne eine Leberzirrhose. Das war mir auch noch gar nicht so bekannt. Ich weiß nicht, ob es schon alle anderen wussten, aber mir noch nicht. Oder auch eine PML als eine Erstmanifestation von einer Sarkoidose. Total cool. Und dann noch auch zwei sehr interessante Faktoren, was man auch immer wieder den Patienten, glaube ich, beibringen kann. Es gibt modifizierbare Risikofaktoren, einerseits für die Demenz, das wurde jetzt nochmal gezeigt, 14 modifizierbare Risikofaktoren für die Demenz, also fand ich schon sehr beeindruckend und ich glaube auch was man so Patientinnen und Patienten mitgeben kann, also Übergewicht, Diabetes, Alkohol, Depressionsbehandlung, frühzeitige Behandlung, auch von Schwerhörigkeit, das fand ich schon auch sehr spannend. Und das Gleiche auch jetzt nochmal zu meinem Lieblingsthema der MS. Das haben wir jetzt auch über die letzten Jahre gelernt, dass halt auch da Umweltfaktoren jedenfalls den Verlauf von der MS beeinflussen können. Also Rauchen negativ, ein erhöhter BMI negativ, wenig Vitamin D wurde auch immer wieder gezeigt. Nicht alleinig, aber dass das schon Sinn macht, da drauf zu achten und auch den Patienten ans Herz zu legen.
Ja, das ist super spannend. Da haben wir auch noch einen eigenen Podcast zu gemacht, zu den Faktoren, die die Patienten mit uns in ärztlicher Begleitung einfach auch modifizieren können, was Demenzerkrankungen, neurologische Erkrankungen an sich betrifft. Ja, super spannend. Und genetzwerkt hast du wahrscheinlich auch, kann ich mir vorstellen. Super spannend. Ja. Danke, Muriel, für deine Zeit und für deinen Input. Fand sehr schön, so eine junge Kollegin so motiviert kennenzulernen. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch mal eines Tages live mal sehen.
Ja, vielen Dank dir auch. Und ja, das hoffe ich auch. Vielleicht dann nächstes Jahr.
Sehr gerne. Viel Spaß noch in Berlin.
Danke.
Danke dir. Lieber Noah, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Auch du bist jemand, der gerade auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin ist. Und genau, ich bin ein bisschen neidisch weiterhin, aber ich freue mich, dass ich mit dir sprechen darf. Noah, du bist zum einen Medizinstudent, zum anderen promovierst du gerade in der Uniklinik in Düsseldorf in dem neurologischen Bereich. Ja. Hast du Lust, dich kurz einmal vorzustellen, zu erzählen, wer du bist und was du da machst in der Promotion?
Ja, gerne. Also mein Name ist Noah Werner, ich bin Medizinstudent jetzt im letzten Jahr in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität und promoviere am Universitätsklinikum in der Arbeitsgruppe Digitale Translation von Dr. Pawlitzki und Masanek. Und ich befasse mich da mit dem Thema der Spastik bei Patienten mit Multipler Sklerose und vor allem über das Thema digitale Ableitung, also wie kann man einen Bezug zu den klinischen Scores mit digitalen Mitteln, wie zum Beispiel Smartwatches und so weiter, herstellen oder beziehungsweise einen Bezug ziehen. Genau, das ist so grob das Thema.
Habt ihr gerade etwas von euren Ergebnissen auf dem Kongress vorstellen können oder ist das alles noch so im Fluss?
Tatsächlich war heute, gut, dass du es ansprichst, heute war eine E-Poster-Session, da haben wir die ersten Ergebnisse vorstellen dürfen. Und ja, also wir konnten quasi schon jetzt zeigen, dass es eine Korrelation zwischen den Daten, die die Uhr sammelt, mit zum Beispiel mit der Modified S-Word Scale, dem klinischen Score, gibt auch eine signifikante bei der unteren Extremität von den aktuell ersten Daten. Also wir sind natürlich noch mitten in der Studie, wir haben jetzt nur schon mal die ersten Daten schrittweise ausgewertet, aber finale Ergebnisse stehen natürlich noch aus.
Das heißt, es handelt sich um so eine Smartwatch, die Patienten dann tragen, oder?
Genau, die Patienten bekommen von uns alle eine Smartwatch für einen Zeitraum von 6 Monaten. Und in diesem Zeitraum werden 24/7 die ganze Zeit die Daten gesammelt, unter anderem eben die Schrittzahl, die Herzfrequenz und auch der Schlaf wird getrackt. Und wir selber machen dann im Zeitraum von allen 3 Monaten eine Zwischenvisite, das heißt, wir sehen die Patienten im Rahmen der Studie 3-mal zur Baseline, 3 Monate später und zum Abschluss und erheben dort dann eben die klinischen Scores, unter anderem den EDSS, die Modified Ashworth Scale und auch eine Reihe von Fragebögen. Und dann schauen wir am Ende oder jetzt für den Kongress zwischendurch auch schon mal, wie korrelieren die Werte mit den Fragebögen und ob man da gewisse Bezüge erkennen kann.
Was denkst du, wie werden diese digitalen Devices, wie werden die den Patientinnen und Patienten helfen in Zukunft?
Ich glaube, das ist ja jetzt noch ein Thema, was gerade so im Kommen ist. Es gibt ja auch verschiedene digitale Devices, von Uhren über, ich glaube, es gibt sogar auch Ringe, die sowas tracken können. Ich glaube schon, dass die Patienten da einen Nutzen von haben. Zum Beispiel einige unserer Patienten, die jetzt auch schon die Studie beendet haben, haben auch gesagt, dass die Uhr, wenn sie beispielsweise Mitteilungen schickt nach dem Motto, die heutige Schrittzahl ist sehr niedrig, versucht doch nochmal ein Ründchen um den Block zu gehen, dass die Uhr echt auch motiviert hat, mehr zu machen im Alltag. Und das ist ja bei MS auch schon ganz wichtig, dass man da am Ball bleibt und je mehr man sich bewegt, desto besser wirkt sich das natürlich auf den Krankheitsverlauf auch aus. Also ich glaube, dieser motivierende Aspekt von den Uhren ist für die Patienten schon sehr relevant und für die Ärzte wird es natürlich auch spannend, ob man am Ende mit diesen Devices eventuell das Monitoring besser gestalten kann, ob man anhand der Uhrendaten eventuell gewisse Untersuchungen unterstützen kann oder auch ob der Arzt quasi von zu Hause über irgendwelche Server mäßig, was natürlich datenschutzrechtlich erstmal alles sichtig sein muss in Deutschland und auch in Europa und weltweit, aber dass der Arzt dann natürlich vielleicht auch aus der Praxis am Telefon mit dem Patienten kurz über die Daten sprechen kann, die er dann von der Uhr quasi auf seinem Computer oder Laptop sehen kann.
Voll spannend, finde ich. Noah, du bist ja Medizinstudent, das heißt, du bist noch nicht im Berufsleben. Ich nehme mal an, dass das jetzt dein erster Kongress der DGN ist in Berlin. Was hast du so erlebt? Also wie ist so die Stimmung für dich? Was hast du für Sachen erlebt? Ist das auch für jemanden wie dich, der noch ganz am Anfang steht, ist das was sich lohnt?
Auf jeden Fall. Also ich bin hier am Mittwoch angereist. Heute ist ja schon Freitag. Das heißt, es neigt sich so langsam auch dem Ende. Aber ich bin sehr positiv überrascht oder beeindruckt von dem, was hier so stattfindet. Hier gibt es ganz viele Sessions, in die man eigentlich reingucken möchte. Fast schon zu viele, weil man nicht alle mitnehmen kann. Und auch ganz viele Menschen, die man hier kennenlernt, mit denen man Gespräche führen kann. Also ich glaube, der Professor Timmermann hatte am Anfang in einem Video bei Instagram auch gesagt, das nennt sich, glaube ich, Kongress-Freezing, wenn man kurz stehen bleibt und dann mit den Leuten kurz quatscht, die man gar nicht kannte vorher oder mit denen man mal kurz irgendwie sich schon vorher unterhalten hat. Also das ist mir jetzt auch schon aufgefallen tatsächlich, obwohl ich noch nicht so viele Leute, sage ich mal, kenne, noch nicht so ein großes, so gut vernetzt bin, aber das ist auch sehr spannend schon, ja.
Hast du irgendwas fachlich gelernt? Also hast du irgendwas mitgenommen sozusagen als Take-Home-Message?
Ich habe mich hier auch für einige Skills Labs beworben, unter anderem für Ganganalysen, Schlaganfall, Bildgebungen und EEG-Auswertungen. Da habe ich natürlich, das ist quasi dann anderthalb Stunden so ein Seminar jeweils, mit praktischen Anteilen, aber auch mit theoretischen Anteilen. Und da habe ich auf jeden Fall was mitgenommen. Und am spannendsten war natürlich auch für mich jetzt wegen der Studie, die ich ja auch mitmache, die Ganganalyse, vor allem, weil am Ende da auch Bezug auf neue Methoden zur Ganganalyse mit KI-basierten Techniken und so weiter eingegangen wurde. Und das fand ich natürlich auch sehr spannend. Aber auch von den verschiedenen Vorträgen. Also es gab hier Vorträge zur medikamentösen Behandlung in der Schwangerschaft bei Patienten mit MS beispielsweise. Das fand ich ganz spannend. Und es gibt ja auch die MDA-CDP-Studie. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mit irgendwem gesprochen habt, aber die ist ja ähnlich quasi vom Aufbau her auch mit digitalen Smartwatches. Deshalb, das war auch sehr spannend, da zu schauen, wie da die Auswertungen laufen und wie da quasi die Ergebnisse sind. Also ich glaube, ich gehe positiv nach Hause mit vielen Eindrücken und auch viel Wissenszuwachs nach diesen 3 bis 4 Tagen hier.
Das freut mich sehr zu hören. Lieber Noah, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast. Und Ja, ich wünsche noch viel Spaß, auch wenn es jetzt langsam dem Ende zugeht in Berlin. Grüß mir alle ganz lieb aus dem Team und ja, ich hoffe, wir treffen uns mal in Wirklichkeit.
Ja, mache ich. Vielen Dank.
Bis dann, Noah. Vielen Dank, ja?
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie als Ärztin oder Arzt in der Neurologie tätig sind und Interesse an beruflicher Abwechslung oder einem beruflichen Aufstieg haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Lieber Paul, herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Du hast heute sondern eine große Reise hinter dir. Du warst aus Düsseldorf, warst du in Berlin auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, bist jetzt in Kopenhagen. Da wollen wir jetzt gar nicht drüber sprechen. Wir wollen drüber sprechen, wie das war in Berlin. Du gehörst auch zu denen, die wir dazu ein bisschen ausquetschen sozusagen. Paul, hast du Lust, einmal kurz was zu deiner Person zu erzählen? Wer bist du und was machst du?
Erstmal vielen Dank für die Einladung und auch die Möglichkeit, hier ein bisschen meine Eindrücke einmal zu sammeln und vorzustellen. Ich bin approbierter Mediziner seit Anfang des Jahres, also relativ frisch. Ich bin bei Sven Meuth in Düsseldorf im Team in der Neurologie und bin aktuell als PhD-Student angestellt und arbeite im Labor und werde danach dann sehr wahrscheinlich bei Sven Meuth auch dann als Assistenzarzt anfangen.
Das heißt, du kommst auch aus dem Dunstkreis der Uniklinik Düsseldorf in der Neurologie. Du hast auch einen eigenen Vortrag gehalten auf der DGN. Hast du Lust, ein bisschen was dazu zu erzählen? Um was ging es da?
Genau, das war am Donnerstag im Rahmen eines Symposiums der Gertrud Riensmer Stiftung. Da wurde Hans Lassmann geehrt für seine Arbeiten im Bereich der Multiple Sklerose. Und da durfte ich auch ein paar Minuten über meine Arbeit sprechen. Und woran wir als Hauptprojekt arbeiten in unserer Arbeitsgruppe, ist das ERE-Modell, quasi das MS-Modell in der Maus. Und da habe ich mir angeschaut, oder schaut sich meine Arbeitsgruppe an, wie sich das ERE-Modell in der Jungmaus von dem Modell in der alten Maus unterscheidet. Das heißt vor allem im Bereich darauf, welche Gliazellen sind da ausgeprägt, was gibt's für Unterschiede in den Immunzellen, gerade den Mikroglia, und wie sieht's im Bereich Neuroplastizität aus. Wenn man sich nämlich anschaut, in welcher Altersgruppe, wenn man das korrelieren kann, von den Mäusen im Vergleich zu den Patienten, die dann eben an MS erkranken, wie sich das verhält, dann ist das so, dass eher in der älteren Maus das mit dem letztendlichen Patientenalter korreliert. Das heißt, viele Studien, die vorher an den jungen Mäusen durchgeführt wurden, gilt es tendenziell sogar noch zu überprüfen oder eben das Bild zu erweitern, wie es jetzt eigentlich aussieht in einer Maus, die ein älteres und dadurch auch dann weiterentwickeltes oder weiter verändertes Immunsystem hat. Und da sind wir gerade so ein bisschen an der Grundlagenarbeit, erstmal die Systeme zu vergleichen. Und da wird es dann weiterhin da in die Richtung laufen, dass wir uns eben die Pathogenese in der alten ERE-Maus als auch Pharmakologie oder pharmakologische Studien in der alten ERE-Maus anschauen werden.
Das heißt, ihr seid da so richtig in der Grundlagenforschung drin. Deswegen weiß ich nicht, ob meine Frage jetzt vielleicht ein bisschen weit gegriffen ist, aber was denkst du, was könnte das für Implikationen haben für die Patientinnen und Patienten, die an der Erkrankung dann tatsächlich leiden?
Letztendlich, also es ist erstmal die Grundlagen, die wir jetzt gemacht haben in den letzten Jahren, sind erstmal relativ basale Natur. Das heißt eben, sind erstmal die alte mit der jungen Maus dann zu vergleichen. Allerdings ist es so, dass die Patienten meistens im Alter von 30 bis 40 eben an einem MS erkranken oder daran diagnostiziert werden. Und in der älteren Maus ist es so, wenn man es vom Alter sowohl des Gehirns als auch des Immunsystems hochrechnet, ist die ältere Maus eben näher am Alter der PatientInnen dran. Das heißt, gerade pharmakologische Studien könnten sowohl in früheren Phasen als auch in späteren Phasen und überhaupt um den Wirkmechanismus zu untersuchen, könnten in der älteren ERE-Maus das Bild sehr weit erweitern.
Ja, das hört sich spannend an. Du warst sicherlich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung noch, hast du die eine oder andere Session angeschaut. Was hast du so mitgenommen von der DGN? Was hast du so für Take-Home-Messages mitgenommen?
Also insgesamt gab es zwei Themen, die ich fand, die insgesamt dominiert haben. Das eine war die digitale Medizin, die ja auch seit den letzten Jahren sich eben enorm in diesem Feld ausgebreitet hat und das auch sehr viel weiter tun wird in den nächsten Jahren, wird es wahrscheinlich die dominante Domäne der Medizin sein. Da haben wir in der Einleitung viel gehört und gerade an den letzten beiden Tagen ging es sowohl in den Diskussionsrunden als auch in der Abschlusspräsentation der DGN ging es darum, wie eben die digitale Medizin sowohl therapeutisch als auch diagnostisch und auch in Bezug auf die Arbeitsbeleistung der Ärzte eben wesentlich Erleichterung und auch Verbesserung des Systems schaffen kann. Das wird etwas, was ich vorher auch schon immer verfolgt habe, aber was jetzt nochmal eindrücklich wurde, wie weit es eben dann die Neurologie oder die Medizin insgesamt dann auch bereichern wird oder erweitern wird. Und etwas anderes war generell Vernetzung und Kommunikation. Da auch aus gegebenen politischen Anlässen wurde darüber viel kommuniziert oder viel diskutiert, was es endlich ausmacht, gute wissenschaftliche Arbeit, aber auch gute wissenschaftliche Kommunikation zu leisten. Und in dem Zuge hatten wir auch Besuch aus Großbritannien. Da haben renommierte Forscher und Forscherinnen aus der Neuroimmunologie haben am Donnerstag auch im Rahmen eines Symposiums ihre Arbeit vorgestellt. Und ja, das war sehr eindrücklich.
Ja, richtig cool. Also was ich ja auch immer toll finde, deswegen beneide ich dich ein bisschen, dass du in Berlin warst, dass man so schön netzwerken kann. So für dich als jungen Wissenschaftler ja auch, welche Bedeutung hat das denn mal immer so ein Kongress?
Also in erster Linie bringt es natürlich sehr viel Spaß mit sich. Zum einen innerhalb des Teams trifft man immer wieder neue Leute, die man in Düsseldorf gar nicht so vor Ort hat. Also Düsseldorf selbst war mit mehr als 60 Beiträgen vertreten. Es gibt ein Gruppenfoto vom ersten Abend von uns. Da kann ich kaum nachziehen, wie viele Leute wir waren. Das heißt, wir waren bestimmt mit 40, 50, 60 Leuten da. Das heißt, innerhalb der Gruppe Düsseldorf habe ich neue Leute kennengelernt oder Leute noch intensiver, als auch dann gerade aus anderen Städten. Es gibt mittlerweile, ich weiß nicht zum ersten, sondern schon zum zweiten Mal da, es gibt Gesichter, die mittlerweile bekannt vorkommen. Man kennt sich mittlerweile. Das heißt, man kann sich gegenseitig über die Arbeit updaten. Man kann aber auch einfach so neue Leute kennenlernen und nicht nur Leute eben aus unserer eigenen Altersgruppe, sondern es gab sehr, sehr viele sehr, sehr renommierte Vortragende und auch sehr interessante Vorträge, wo man auch danach immer noch mal in Diskussionen gehen konnte. Und insgesamt war das eine super Veranstaltung, um nicht nur sich neu zu vernetzen, als auch alte Kontakte einfach weiterleben zu lassen.
Absolut. Ja, freut mich, dass du Spaß hattest und dass du ja auch so motiviert und aufstrebend bist sozusagen. Ich wünsche dir für deine weitere Arbeit total viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft mal persönlich kennenlernen. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt erstmal viel Spaß in Kopenhagen. Da bist du ja auch wissenschaftlich unterwegs. Viel Spaß dabei.
Genau, ich danke dir. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit und ich freue mich natürlich auch, dich privat oder persönlich einmal kennenzulernen.
Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Paul.
Mach's gut, Kai.
Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast, liebe Michaela. Schön, dass du heute dir Zeit genommen hast, kurz, um uns reinzunehmen in den Kongress von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Berlin. Wir können leider selber nicht vor Ort sein, deswegen ist es super, dass wir mit dir sprechen können. Michaela, hast du Lust, dich einmal ganz kurz vorzustellen und zu erzählen, wer du bist und was du machst?
Ja, klar, gerne. Also mein Name ist Michaela Butrin, ich bin Fachärztin für Neurologie. Arbeite hier in Magdeburg sowohl an der Universitätsklinik für Neurologie, aber auch am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Das heißt also, ich bin einerseits auch direkt am Patienten, in der Patientenversorgung, andererseits aber auch Studienärztin und Wissenschaftlerin.
Das heißt, du bist in neurodegenerativen Themen wie zum Beispiel Demenzerkrankungen, bist du tief drin. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch ein entsprechendes Poster vorgestellt. Hast du Lust, was davon zu erzählen? Worum ging es da? Und ja, was wurde da fokussiert?
Genau, also wir haben ja das Problem des demografischen Wandels mit also zunehmender Anzahl von Patienten mit Demenzen, aber insbesondere eben auch der häufigsten degenerativen Demenz, der Alzheimer-Erkrankung. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt einige kausale Therapieansätze, also ganz moderne Verfahren, die aber doch relativ komplex in der Anwendung sind und die auch ein entsprechendes Monitoring benötigen, sodass wir uns dann einfach effektiv mal gefragt haben, wie vielen Patienten kann man denn realistisch überhaupt ein Therapieangebot machen? welche Patienten könnten denn Studienzentren erreichen? Denn noch sind ja die kausalen Ansätze in Deutschland nicht zugelassen und haben dann eben herausgefunden, dass insbesondere hier im Osten Deutschlands, also im Nordosten Deutschlands, aber auch Mitteldeutschland, die Anfahrtswege zu entsprechenden Zentren unheimlich weit und im Grunde für die Patienten unzumutbar sind, die ja auch immer sich auf personelle Hilfe durch Angehörige angewiesen sind. Und das soll letztlich aufzeigen, dass wir dann ein erhebliches Versorgungsproblem haben und für die Zukunft Strategien brauchen, die das lösen.
Da drängen sich mir gerade zwei Fragen auf. Erstens, wie siehst du das in anderen Ländern dieser Erde? Ist es ja so, dass es schon Medikamente gibt, die ja in den Pathomechanismus der Alzheimer-Erkrankung eingreifen. Wie siehst du das für Deutschland? Wie wird sich das entwickeln? Das ist die erste Frage. Und der zweite Teil der Frage wäre, gibt es Bestrebungen, dieses Defizit, was die die Versorgungsstrukturen in Deutschland betrifft, gibt es da Bestrebungen, das schon zu verändern und zu verbessern?
Ich würde vielleicht mit der zweiten Frage anfangen. Denn da gibt es mittlerweile tatsächlich ganz klare Bestrebungen, die ich auch benennen kann. Also letztendlich zur zweiten Frage. Es gibt letztlich Ideen, wie man das Ganze verbessern kann. Wir als Experten für neurodegenerative Erkrankungen, aber auch als Demenzexperten, haben vor einiger Zeit, etwa letztes Jahr, angefangen, uns in einem Netzwerk zu organisieren, also im deutschen Netzwerk der Gedächtnissprechstunden. Da sind auch extra-universitäre, so kleinere Häuser, auch Praxen involviert, was absolut Sinn macht, denn wir werden jeden brauchen, der uns unterstützt. Und da gibt es natürlich Bestrebungen, dass man das Ganze auch als Organisation vorantreibt, die man natürlich auch politisch deutlich mehr Einfluss hat, als wenn jetzt jeder Einzelne irgendwas fordert. Also da kann man sagen, klar, da gibt es Bestrebungen, dass diese Situation absolut verbessert werden soll und dass man eben auch kleinere Häuser in eben so ländlichen Gebieten involviert. Die erste Frage ist sicher die schwerere Frage, zumindest für dieses und fürs nächste Jahr, denn alle haben ja mitbekommen, dass die EMA die Zulassung von Lecanemab ja zunächst erstmal abgelehnt hat. Da müsste jetzt die nächsten Tage die Revisionsentscheidung kommen, denn die Herstellerfirma hat ja Revision eingelegt. Für Donanemab erwarten wir die Entscheidung für Dezember, die sich sicherlich an die Lecanemab-Entscheidung anlegen wird. Das wäre alles andere, wäre sehr überraschend. Es könnte also sein, dass wir da weiterhin keine Amyloid-Antikörper in Deutschland zur Verfügung haben, in diesem und im nächsten Jahr. Man muss aber sagen, dass ja der Hauptgrund für die Ablehnung die Nebenwirkungen waren. Gar nicht mal so sehr die Therapiekosten oder die Aufwendigkeit der Infusion, sondern wirklich die Nebenwirkungen. Diese letztlich Mikroblutungen und Ödeme waren ja gefürchtet. Und da erwarten wir von zumindest der nächsten Generation von Amyloid-Antikörpern eine deutliche Verbesserung durch verschiedene Mechanismen. Es befinden sich jetzt ja schon Präparate in Studien, die ein deutlich geringeres ARIA-Risiko haben und die dann wahrscheinlich auch leichter verfügbar sein werden, zum Beispiel eine subkutane Applikation. Das würde natürlich gleichzeitig mehrere Probleme lösen. Also irgendwann wird es kommen, aber ob das jetzt schon der Fall ist, das vermag ich ehrlich gesagt nicht so richtig zu sagen.
Jetzt unabhängig von den Patientinnen und Patienten, deren Schicksal natürlich davon abhängt, gibt es uns aber ja vielleicht auch Zeit, uns da besser vorzubereiten und Strukturen aufzubauen, um das dann früher oder später eben auch wirklich den Patientinnen und Patienten auch geben zu können. Michaela, was hast du sonst noch so auf der DGN gesehen bis jetzt? Also gab es Sessions oder Vorträge, die du super fandest?
Es ist ja immer so, man bleibt ja dann doch immer so in seiner Bubble. Ja? Also ich gehe ja nicht in die MS-Vorträge oder in die Schlaganfall-Sessions. Das sollte man vielleicht machen, aber man geht ja dann doch immer so in seine Bubble zurück. Das heißt, ich war natürlich viel bei den Demenzen, beim Parkinson unterwegs, viel bei den seltenen Erkrankungen, neurogenetische Erkrankungen. Da sehe ich ja so meinen Schwerpunkt und da gab es unheimlich viel. Auch ganz viele neue Sachen, die ich sehr, sehr spannend fand. Insbesondere, um vielleicht auch mal den Link von Neuroimmunologie zu bekommen. Ich fand gleich in einer der ersten Sessions total spannend, dass Harald Prüss uns berichtet hat über den teilweisen Einfluss von einigen antineuronalen Antikörpern, die so eine Mitgenese an neuropsychiatrischen Erkrankungen haben. Also klar, unser eines ist klar, was eine Autoimmunenzephalitis ist. Aber da ist ja der Antikörper das einzige Phänomen. Aber gerade im Bereich der Demenzen haben wir jetzt einige Antikörper, die jetzt so im Aufkommen sind, die so eine Mitgenese, ein polyfaktorielles Geschehen machen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Vielen, vielen Dank, liebe Michaela, dass du uns damit reingenommen hast. Das zeigt einfach nur, wie viele verschiedene Themen da zusammenlaufen in Berlin auf so einem Kongress und wie viel, ja, wie viel Entwicklung da stattfindet. Ich fand super nett, dich kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir uns mal in Person kennenlernen, dann vielleicht nächstes Jahr. Auf jeden Fall für jetzt vielen, vielen Dank und ja, viel Erfolg für deine Karriere noch weiterhin.
Vielen, vielen Dank. Tschüss.
Dann sage ich herzlich willkommen, lieber Niklas, im Klinisch Relevant Podcast. Du bist ja Wiederholungstäter. Letztes Jahr durfte ich dich auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie schon kennenlernen. Dieses Jahr machen wir das Ganze virtuell, damit wir so ein bisschen auch mitbekommen, was du so erlebt hast, was du so gemacht hast auf der DGN. Erstmal herzlich willkommen nochmal und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir letztes Mal sehr viel Spaß gemacht, deswegen sehr, sehr gerne wieder dabei.
Lieber Niklas, ich habe dich so als Myasthenie-Experte abgespeichert. Und wenn ich es richtig gesehen habe, warst du wieder in dem Bereich auch unterwegs. Du hast, glaube ich, einen Vortrag gehalten zu Myasthenie. Hast du Lust, ein bisschen was dazu zu erzählen?
Ja, sehr gerne, genau. Ich hatte die Ehre, dieses Jahr sogar zwei Vorträge halten zu dürfen. Einer war dann eher klassischer MS, der andere ist dann aber die Myasthenie und das war eher das klinischere, der klinische Vortrag, den ich halten durfte. Bei der Myasthenie ist es ja so, dass mit der normalen Therapie, also normalen Standard-Immunsuppression eigentlich schon einem Großteil der Patientinnen auch gut geholfen kann und werden kann, suffizient geholfen werden kann. Es gibt trotzdem noch einen Anteil von so 15-20% von Patientinnen mit einem therapierefraktären Lauf, die also unter dieser klassischen Immunsuppression weiterhin eine anhaltende, alltagsrelevante Symptomatik haben und auch ein erhöhtes Auftreten von Myasthenien, Krisen und Exazerbationen. Und insbesondere für diese Patientinnen gibt es mittlerweile zwei neue Behandlungsstrategien. Das ist einmal die terminale Komplementinhibition, basierend letztendlich entwickelt auf den Erkenntnissen vom komplementvermittelten Schaden an der neuromuskulären Endplatte. Das ist zum anderen der FcRn-Antagonismus, wodurch eine Interferenz mit dem Recycling von IgG-Antikörpern die Antikörperspiegel sinken und darunter auch die Myasthenie-Antikörper. Was aktuell fehlend ist oder fehlend war bisher, ist ein direkter Vergleich von beiden Therapiemechanismen. Es gibt indirekte Vergleiche, so basierend auf den Zulassungsstudien, die aufgrund dieser indirekten Natur dieser Vergleiche und auch aufgrund dessen, dass eben unterschiedliche Studiendesigns gewählt wurden, Kohorten und eben keine Real-World-Daten sind, also nicht aus der alltäglichen Praxis kommen, waren diese Vergleiche eher weniger qualitativ hochwertig. Und sie haben tatsächlich trotz ähnlicher Ansätze unterschiedliche Ergebnisse gebracht, sodass wir uns jetzt vorgenommen haben, mal einen Real-World-Vergleich vorzunehmen von Patientinnen, die mit diesen neuen Therapien behandelt werden und haben uns dort zusammengeschlossen mit den Kollegen aus 7 anderen Myasthenie-Zentren, unter anderem Berlin, Bochum, Essen, Hamburg, Gießen, Hannover, ich hab keinen vergessen, insgesamt waren es 8 Stück auf jeden Fall und haben dann insgesamt 150 Patienten, über 150 Patienten berücksichtigen können. Genau, und die Ergebnisse waren eigentlich insofern, dass wir keine Unterschiede gesehen haben in Bezug auf die Wirksamkeit und auch auf die Sicherheit gab es leichte Unterschiede. Bei der Wirksamkeit haben wir uns angeguckt, den MGADL, also den Score, der letztendlich die Alltagsrelevanz der Symptomatik einschätzt. Wir haben uns den QMG angeguckt, also letztendlich eine durch den Arzt oder die Ärztin erhobene Untersuchung und den Quality of Life 15 Score, das ist letztendlich einen Fragebogen, der die Lebensqualität der Patientinnen abbildet. Dazu haben wir uns auch Sicherheitsparameter angeschaut. Wir haben uns auch angeschaut, wie die Begleitmedikation gesenkt wurde oder auch nicht, also im Sinne von Prednisolon und von Pyridostigmin. Und zunächst haben wir erstmal beide Kohorten für sich isoliert betrachtet, also einmal die Komplementinhibition an sich, das war das Ecolizumab, das Ravulizumab. Theoretisch gäbe es auch noch das Zilucoplan, das war aber so neu, dass wir es nicht berücksichtigen konnten. Da hatten wir über 100 Patientinnen und dann unter dem FKTG-Mod als FcRn-Antagonisten hatten wir fast 50 Patientinnen. Auch da hätte das Rozanolizizumab theoretisch zur Verfügung gestanden, aufgrund dieser recht raschen oder der recht rezenten Zulassung, aber wurde auch das nicht berücksichtigt. Und wir haben erstmal gezeigt, für beide Kohorten, dass eigentlich eine sehr schnelle und effektive Reduktion der Scores erreicht werden konnte. Es konnte auch in beiden Kohorten die Prednisolon-Dosis von etwa 13 bis 14 Milligramm auf unter 7 Milligramm, also unter die Cushing-Schwelle reduziert werden, sodass eben entsprechend Langzeiteffekte oder Langzeitnebenwirkungen weniger stark ausgeprägt waren. Und auch das Pyridostigmin wurde leichtgradig reduziert. Und dann haben wir gesagt, einen Vergleich vorgenommen. Der Kernvergleich dieser Studie war letztendlich zwischen dem Ravulizumab und dem FKTG-Mod, einfach deswegen, weil die etwas vergleichbare Zulassungszeitpunkte hatten und weil sie auch gleiche Labels haben als im Sinne der Zulassung als Zusatz zur Standardtherapie. Das Ecolizumab dagegen ist nur für therapierefraktäre Patienten dem Label entsprechend zugelassen. dass wir für den fairen Vergleich nur Ravoli zum Beispiel FKTG-Mod gemacht haben, genommen haben. Wir haben auch ein Propensity-Score-Matching durchgeführt, um letztendlich Imbalanzen in den unterschiedlichen Kohorten zu begegnen und haben konnten dann aber im Sinne von allen untersuchten Parametern keine relevanten Unterschiede erkennen. Das heißt, beide Medikamente waren sehr schnell und auch gleich wirksam, sodass wir jetzt nicht eine Präferenz für eins von beiden aussprechen konnten. Sicherheitsmäßig gab es etwas höheres Auftreten von cholinären Nebenwirkungen unter Ravolizumab, aber die waren überwiegend gleichgradig. Was relevant ist sicherlich, ist auch zu erwähnen, dass wir 20% von Patientinnen hatten, die noch eine Myasthenie-Exazerbation hatten und wenige Patientinnen mit einer Krise, also einer krisenhaften Verschlechterung der Symptomatik, und dass auch in der Kohorte insgesamt es immer noch so einen Anteil zwischen 25-40% von Patientinnen gibt, die kein suffizientes Ansprechen haben. Heißt also, wir brauchen dennoch weitere neue Therapien, gerade für diese Patientinnen, die trotz dieser Standard- und Standardtherapie plus intensivierte Therapie kein ausreichend gutes Outcome haben.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diese Patienten, die auf diese Standardtherapie, du hast es ja gesagt, ein Großteil unserer Patientinnen und Patienten, den können wir schon mit den Oldschool-Medikamenten gut helfen. Gibt es eine Möglichkeit, die von vornherein zu identifizieren?
Das wünschen wir uns gerne. Es geht da so ein bisschen in Richtung Biomarker. Es gibt jetzt nicht den einen super Biomarker, den wir also bisher, früher hat man oftmals den Acetylcholin-Rezeptor-Antikörperspiegel regelmäßig kontrolliert. Das machen wir aktuell nicht mehr in der hohen Frequenz, weil wir einfach den Nutzen des Biomarker da nicht so hoch sehen. Es gab aus unserer Gruppe letztes auch noch eine neue Publikation, die sich einen Biomarker, das ITH3, angeschaut hat, die nachweisen konnte, dass dieser Biomarker aus dem Blut letztendlich vergesellschaftet war mit einer ungünstigeren Prognose, sodass möglicherweise solche Ansätze dann auch in der Zukunft helfen könnten, auch sehr frühzeitig die Patientinnen zu identifizieren, die letztendlich für solche intensivierte Therapie möglicherweise frühzeitig schon vor der Krise, vor der Exazerbation in Frage kommen sollten. Das ist sicherlich etwas, was man machen sollte. Darüber hinaus gibt es eine gewisse Tendenz in der Myasthenie-Gruppe auch, dass man möglicherweise auch früher intensiviert behandelt. Wir kennen das aus der MS ja letztendlich, dass wir dort früher sehr spät intensiviert haben, dass man mittlerweile hit hard and early, also schnell beginnt mit hochintensiven Therapien. Auch in der Myasthenie gibt es mittlerweile Ansätze, dass man sagt, okay, man möchte gar nicht erst warten, bis Patienten eine sehr, sehr hohe Symptomlast haben, sondern möglicherweise frühzeitig schon durch die intensivierte Therapie den Verlauf abfangen. Also auch diese Tendenzen gibt es sicherlich. Ist auch spannend, weil es in den Studien bisher noch nicht adäquat berücksichtigt wurde. Auch Patienten mit einer rein okulären Myasthenie sind meistens von den großen Studien ausgeschlossen, wobei auch die rein okuläre Symptomatik alleine ja auch die Lebensqualität extrem einschränken kann, wenn man dauerhaft Doppelbilder hat, dauerhaft einen Ptosis hat. Auch das sind letztendlich, glaube ich, auch Patientengruppen, denen wir in der Zukunft auch in den Studien mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Niklas, ich merke, dass da ganz viele Fragen wieder in mir hochkommen, weil ich finde, das sind sehr spannende Patienten natürlich auch. Vielleicht müssen wir es dazu noch einmal vertagen. Zuletzt würde ich dich gerne noch mal fragen, was du so persönlich mitgenommen hast von der DGN, vom Kongress. Gab es ein paar tolle Sessions oder Vorträge, die du gehört hast? Gab es etwas, was du gelernt hast, was du mit uns teilen würdest?
Ja, man muss immer unterscheiden, glaube ich, zwischen den inhaltlichen Dingen und den persönlichen. Also letztendlich macht es ja immer sehr viel Spaß, viele Leute da zu treffen von anderen Standorten. Wir waren dieses Jahr auch wieder sehr zahlreich vertreten. Und davon lebt natürlich so ein Kongress auch, dass man verschiedene Leute aus verschiedenen, von verschiedenen anderen Kliniken in Deutschland trifft, die man sonst vielleicht mal virtuell sieht, aber nicht in der Häufigkeit dann auch vor Ort. Also das ist immer sehr, sehr, sehr schön. Auf der anderen Seite auch inhaltlich. Fand zum Beispiel das Präsidentensymposium sehr interessant. Da ging es los mit Vortrag zu Grundlagen der Immunologie, weiter über einen Rheumatologen, der CAR-T-Zelltherapien auch in anderen rheumatologischen Erkrankungen, aber auch beim Neurologus vorgestellt hat, mit wirklich teils beeindruckendem Erfolg. Es ging um Tumorimmunologie und um die klassische Neuroinflammation. Ich fand, das war eine sehr, sehr spannende Session, die letztendlich alle Bereiche der Immunologie auch gut abgedeckt hat. Die Abschlussveranstaltung mit Schwerpunkt Neurologie oder Medizin insgesamt und AI bzw. digitale Technologien war sehr hochkarätig besetzt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Auch nochmal die Diskussion von den Herkules-Daten, also Tolebrutinib bei der nicht aktiven SPMS, auch das war spannend. Also es gab sehr, sehr viele, wieder mal zu viele Sessions und Vorträge, die sehr, sehr spannend waren, dass man immer noch Hausarbeiten hat im Sinne von dem Nacharbeiten von diesen ganzen tollen Dingen, die man auch verpasst hat, weil man ja immer nur leider eins bei einem gleichzeitig sein kann, ne?
Das ist immer das große Problem, ja. Niklas, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. War super, wieder mit dir zu sprechen. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder live sehen. Spätestens nächstes Jahr.
Sehr, sehr gerne. Ich würde mich sehr freuen.
Viel Erfolg noch für deine weitere Karriere. Bis dahin. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.